Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück, willkommen zu unserem heutigen Kulturell mit Josef Chapp und Peter Westenthaler. Schönen guten Abend und wir starten ganz aktuell. Gestern gab es das Telefonat zwischen Wladimir Putin und Donald Trump und heute hat die EU-Kommission in einem Strategiepapier veröffentlicht, dass sich die EU sich jetzt auf einen Krieg vorbereiten muss. Herr Westenthaler, da wird einem Angst und Bange, wenn man solche Töne hört.
Ja, mir wird Angst und Bange, von welchen Knallköpfen wir in der Europäischen Union regiert werden. Da wird mir Angst und Bange, die jetzt offensichtlich Corona Teil 2 spielen. Was ich damit meine ist, den Menschen Angst machen. Ist immer dasselbe. Immer wenn es den Regierungen schlecht geht in Europa, wenn sie abgewählt werden, wenn sie sich von der Bevölkerung entfernen, kommt ein Angstszenario. Das war jetzt eine Zeit lang Corona, jetzt ist es plötzlich der Krieg. Wer glaubt denn wirklich, dass Russland Europa angreift? Ich halte es für eine völlig absurde, ohne jeglichen Beweis geäußerte Angstmache von von der Leyen und Co., die jetzt plötzlich ihr 800-Milliarden-Paket der Aufrüstung vor den Regierungen, die Regierungen mitbeschlossen haben, vor den Bevölkerungen ihrer Länder erklären müssen, weil da stehen wir knapp vor einer Revolution. In ganz Europa und auch in Österreich vor allem geht es den Menschen schlecht. Überall krachen die Budgets, überall geht es bergab, überall kann man sich das Leben nicht mehr leisten, überall haben wir Inflation. In Österreich haben wir noch ein Spezifikum, dass die Pensionisten jetzt die Zeche zahlen müssen und massiv belastet werden, aber eigentlich auch alle anderen, die Autofahrer, die Pendler, also die Kleinen. Und dann stellt man hin und hat auf einmal 800 Milliarden Euro für Aufrüstung. Und was passiert ist in Wahrheit, dass man jetzt diesen Schutzmechanismus, den es bisher in Europa gab, also dieses Höchstdefizit, das man in Budgets erreicht, das weicht man damit auf. Das heißt, was man tut ist, man versucht mit einer Angstmache eines Krieges und den Finanzierungen von Milliarden, von hunderten Milliarden in Wahrheit, die einzelnen nationalen Staatsbudgets zu kaschieren, weil die den Bach runtergehen und quasi für ungültig zu erklären. Wir steuern zu, Europa steuert zu auf die große Wand, wir picken eigentlich schon drinnen. Mit solchen Typen wie von der Leyen, Stocker, Merz und wie sie alle heißen, die in Wahrheit hilflos sind, weil sie bei diesem Ukraine-Konflikt an der Seitenoutlinie stehen wie so ein Outwachler und gar nicht mitspielen, sondern Trump und Putin sich die Zukunft ausmachen. Das ist der Grund. Und bluten müssen aber die Bevölkerungen, die Menschen. Es ist doch unfassbar. Und ich muss jetzt wirklich aufpassen, ich habe mir heute geschworen, das nicht zu sagen, was ich mir denke, nämlich über die sogenannte Außenministerin. Würde ich das nämlich sagen, was ich mir denke, dann wäre das heute meine letzte Sendung, glaube ich, weil dann würde ich durch Sonn und Mond geklagt werden. Ich versuche mich einzukriegen, wenn ich nur an den Namen Meindl-Reisinger denke, die plötzlich ohne Auftrag, ohne Legitimation unserer Bevölkerung ins Ausland fährt als Außenministerin und dort unsere Gelder verschenkt. Sie verschenkt Millionen in der Ukraine. Sie verschenkt 19 Millionen an die Kopfabschneider und Terrorregimes in Syrien. 19,3 Millionen. Das muss man. Sie stimmt diesen 800 Milliarden Paket auf europäischer Ebene zu, kommt zurück nach Österreich und sagt, naja, für die Pensionisten haben wir kein Geld, die müssen jetzt zahlen, 250 Millionen. Die Pendler müssen zahlen, die Raucher müssen zahlen, alle Menschen müssen zahlen. Aber fürs Ausland haben wir das Geld. Wenn Sie, und ich bin Unternehmer, ich habe ein eigenes Unternehmen, daher weiß ich das. Wenn Sie ein eigenes Unternehmen haben, das werden Sie auch wissen, und haben Milliarden an Schulden, gleichzeitig die Prognose in den nächsten 4 Jahren noch einmal Milliarden an Defizit machen zu müssen, und dann gehen Sie her und nehmen von Ihrem Unternehmen, in dem Fall ist es das Unternehmen Österreich, Geld heraus in Millionenhöhe und verschenken es ans Ausland. Wissen Sie, was dann passiert? Dann kommt der Richter um die Ecken und die Staatsanwaltschaft und dann haben Sie mindestens Untreue, vielleicht sogar Veruntreuung am Hals und werden verurteilt und gehen ins Gefängnis. Was hier passiert, was Meindl-Reisinger macht, ist, ich bin sehr vorsichtig, politische Untreue. Politische Untreue mit den Geldern, mit den Steuergeldern der österreichischen Steuerzahler. Dass sie diese Gelder im Ausland verschenkt, während wir hier uns erklärt wird, wir müssen zwei harte Jahre jetzt haben, wir müssen jetzt eine beißen, oh, das wird schlimm und die Schulden. Und dann geht man her und schenkt mit beiden Händen das Geld an Terrorregimes, an Regimes in der Ukraine, die in Wahrheit, wie wir wissen, korrupt sind. Also diese Regierung ist in ihrem Staat schon gescheitert und die Meindl-Reisinger, das sollte gehen. Das ist ein gemeingefährlich, was diese Frau mit österreichischem Steuergeld aufführt.
So, das war ein hartes Urteil. Fällt Ihr Urteil ähnlich hart aus gegenüber der Außenministerin?
Noch härter. Ich bin mit der Auffassung, dass jemand, der nach Brüssel fährt und dort sagt, den Frieden sichern wir am besten, indem wir, als österreichische Außenministerin eines neutralen Landes, die Armee der Ukraine finanzieren, unterstützen. Ehrlich gesagt, das hat mit Neutralitätspolitik nichts zu tun. Neutralitätspolitik verstehe ich so, dass man ins Zentrum der Politik, so wie es in den 80er Jahren war, als Europa vollgestopft mit Atomraketen war, dass da die Sicherung eines Friedensdialoges. Wir haben jetzt in Europa Kräfte in der Europäischen Union, die wollen die sogenannte konfrontative Sicherheit. Das heißt, aufrüsten, abschrecken, das wie in den 80er Jahren. Geld vernichten, Milliarden vernichten. Ja? Ich bin ein Vertreter des kooperativen Sicherheitssystems. Das heißt, dass man trotzdem versucht, in Gesprächen von allen Betroffenen einzutreten, so wie es, und ich muss es zu meinem Bedauern sagen, dass das ein republikanischer Präsident macht, ja, und nicht ein demokratischer, dass da jetzt versucht wird, dass es zu Gesprächen kommt, auch mit dem Herrn Putin, der mal viel zu unbeweglich ist, viel zu wenig eingeht auf das, die Chance nicht erkennt, dass man jetzt mit Waffenruhe und Friedensgesprächen eventuell wirklich Fortschritte erzielen könnte beim Aufbau eines kooperativen großen Sicherheitssystems. Und jetzt sage ich noch was, bei 800 Milliarden für die Rüstung. Wenn das wirklich alles kommt, und wenn die vielen Milliarden von den Ländern da zu bezahlen sind für die Aufrüstung, davon übrigens gingen 60% in die USA, in die amerikanische Rüstungsindustrie, nur so nebenbei gesagt, das wird zu einer Halbierung der Pensionen führen, zu einem Sozialabbau, zu einer Zerstörung des Gesundheitssystems, eine Katastrophe für die Infrastruktur. Denn, schaut, es hat dieses Beispiel gegeben, wo die Franzosen gesagt haben, wir wollen das Kommando über die Mittelmeerflotte der NATO. Haben die Amerikaner gesagt, überhaupt kein Problem, ich muss nur die Flotte bauen. Wenn du das baust, ist Frankreich pleite. Ja? Amerika tut seit Jahrzehnten Milliarden in diesen Bereichen. Und jetzt mache ich Kritik an die Bundesregierung und damit an die Außenministerin. Ich finde, eigentlich war das die Aufgabe der österreichischen Außenministerin und der österreichischen Bundesregierung, oder sagen wir so, der Außenministerin im Auftrag der Bundesregierung, hier die UNO anzusprechen. Die UNO, wo ist die UNO jetzt in diesem Konflikt? Und wir sind deswegen prädestiniert, Wien ist eine UNO-Stadt, wo viele dieser Einrichtungen in dieser Stadt sind, wo man trotz alledem, und die Iran-Atom-Gespräche haben ja auch in Wien stattgefunden, dass das nach Wien kommt, dass wir einen Beitrag leisten, dass Österreich als neutrales Land mit einer Neutralitätspolitik, ein bisschen noch was anderes, ja, dass wir da wirklich dafür eintreten, dass das nach Österreich kommt. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt, weil dann gesagt hat, naja, und da muss Österreich solidarisch sein und Österreich ist eh in der Europäischen Union und so weiter und so fort. Die größte Lüge ist, wenn dauernd verbreitet wird, es gäbe einen Automatismus auch für Österreich, bei militärischen Konflikten letztlich aus solidarischen Gründen mitzumachen. Ist falsch. Ja? Sondern nach den Regeln, die wir haben, auch beim EU-Beitritt, ist es so, natürlich solidarisch, aber wir souverän haben zu entscheiden, ob wir da militärisch Schritte setzen oder nicht. Die Neutralität verbietet es, dass fremde Truppen auf österreichischem Boden sind übrigens. Wundert mich, wenn dann fremde Abwehrsysteme und Raketen, die produziert werden bei der NATO und durch das Befehls und die Kommandos stattfinden, dass das in Österreich plötzlich sein kann. Ich behaupte auch, dass es mit der Neutralität nicht geht. Aber kein Bündnis, dass wir da nirgends dabei sind. Außer es kommt ein Sicherheitssystem in ganz Europa, wo alle eingebunden sind und wo man auf Kooperation setzt und nicht auf gegenseitige Vernichtung. Und der Satz des Trump, ja, zu sagen, naja, wenn wir das machen, was der Herr Zelensky gerade diskutiert, das endet in einem dritten Weltkrieg mit Millionen Toten. Und noch einmal, mir tut das in der Seele weh, dass das ein Republikaner sagt. Aber das ist richtig. Und da, glaube ich, sollte man sie auf die Hinterfüße stellen. Österreich könnte da an die Spitze gehen und sagen, die UNO einschreiten, in der UNO-Stadt Wien Gespräche anbieten. Was kommt? Nix. Der Bundeskanzler schläft und die Außenministerin kommt von den Gesprächen und sagt, wir müssen die ukrainische Armee finanziell, militärisch unterstützen. Das ist alles, was denen einfällt. Unsere Altvorderen drehen sich im Grab um, wenn die das hören.
Erleben wir da gerade eine Zeitenwende in Europa? Stichwort eben auch Aufrüstung. Die 800 Milliarden haben Sie schon angesprochen. Frankreich und Großbritannien, die ja jetzt auch darüber nachdenken, einen gemeinsamen Atomabwehrschirm auch zu bauen für die Europäische Union.
Ich würde es nicht als Zeitenwende sehen, weil Zeitenwende würde ja bedeuten, dass die Bevölkerung, die Menschen das so sehen und mitmachen. Was wir eher erleben derzeit, ist ein völliges Abheben, ein sich losschneiden, man kann es gar nicht anders sagen, wir leben zwei Welten. Wir haben die Welt der politischen Eliten, der Regierenden auf der Europäischen Unionsebene, die sich völlig vom Denken und Fühlen ihrer Bevölkerungen abgekupfert haben. Die gibt es nicht mehr, das ist denen wurscht. Die Bevölkerung hat doch immer ein Gespür für laufende Bewegungen und meistens ist es auch sehr richtig immer. Zum Beispiel ein Gespür dafür, dass es überhaupt keinen einzigen Hinweis, kein Indiz, nicht einmal den Ansatz eines Beweises gibt, dass Russland Europa angreifen würde. Ich meine, das muss man sich alles einmal vorstellen. Die EU sagt heute, wir müssen uns auf einen großen Krieg vorbereiten. Was heißt das? Heißt das vielleicht im Umkehrschluss, dass Europa Russland angreifen möchte? Das sagen ja auch schon viele. Will tatsächlich die Europäische Union einen Krieg mit Russland? Sind die Stationierungen von Sky Shield in Österreich, also an der eher südöstlichen Grenze der Europäischen Union, ist das vielleicht schon etwas, wo der Herr Macron seine Atomraketen dann auf österreichischen Boden stationiert, kann man. Technisch möglich. Ist bei Sky Shield möglich, die Raketen auch mit Atomraketen zu bestücken? Dass er es will, wissen wir ja, hat er schon gesagt. Dann sagt der Herr Söder aus Bayern, richtet uns, das glaube ich war gestern aus, die Krankenhäuser in Bayern müssen sich auf einen großen Krieg vorbereiten. Da spinnen die eigentlich alle. Es ist doch alles absurd, was sich da abspielt. Anstatt dass man jetzt dieses Pflänzlein, und Josef Czapo hat es richtig gesagt, dieses kleine Pflänzlein, das jetzt da gesät worden ist, und da muss man Donald Trump ja ernst nehmen, und eigentlich kann man dem nicht genug dazu danken, dass er das sich zumindest vorwagt und probiert, hier einen Frieden zu machen, ist eh schwer genug. Jetzt haben sie ein Telefonat gehabt, das gut sein soll. Na, 24 Stunden später, leider fliegen schon wieder Drohnen irgendwelche Infrastruktur Einrichtungen in der Ukraine. Finde ich nicht okay. Also offenbar entweder ist da die Kommunikation von Putin zu seinem Militär nicht da oder nicht funktioniert, was auch immer. Aber wir sind dran, dass sich die zwei Lenker, Trump und Putin, in Folgegesprächen, am Sonntag wird weiter verhandelt in Saudi-Arabien, einig auf einen Frieden. Was macht Europa? Europa nimmt das Geld, das nicht da ist, weil das sind alles Kredite und völlig recht, wir finanzieren damit zu 60% die amerikanische Rüstungsindustrie und steckt es in Rüstung hinein. Koste es, was es wolle. Es gibt bereits Beobachter, die sagen, was Europa jetzt macht, erinnert eigentlich an die 30er Jahre. Das ist so die Vorzeit, bevor der Hitler und die Nazis gekommen sind, war es genau gleich. Rüstung aufgerüstet, Industrie, alles andere war wurscht. Wir stellen um auf Kriegswirtschaft, alles andere sekundär, völlig wurscht. Das ist doch völlig absurd, was da passiert. Wenn man sagt, die Geschichte wiederholt sich, sie wiederholt sich gerade. Leider furchtbar. Und es muss jetzt eine Allianz der Vernünftigen geben. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile viele Vernünftige in Europa, die diese Kriegstreiberei, dieses Geld beim Fenster rausschmeißen für Rüstung und bekämpfen. Da gibt es die Patrioten für Europa, da ist ein Herbert Kickl drin, da ist ein Viktor Orban drin, da sind die Tschechen drin, da sind Teile der Franzosen drinnen, da sind da vernünftige Menschen, die sich für den Frieden aussprechen. Nichts anderes wollen wir. Und ich würde es eigentlich auch. Und nur einmal zurückzukommen, Österreich ist ein neutrales Land. Es gibt die immerwährende Neutralität. Und da bin ich froh, dass ich mit Josef Czap da jemanden weiß. Und leider, muss man das jetzt sagen, denkt die derzeitige SPÖ-Führung völlig anders. Da sitzt ein Herr Babler drin, der im Wahlkampf noch die Neutralität plakatiert hat, sie bereits über Bord geworfen hat, der auch der Kriegstreiberei das Wort redet, dem im Moment die Pensionisten wurscht sind, der grinst zur Meindl-Reisinger rüber und sagt, gut, was du das gemacht hast, du sind wieder schon ein paar Millionen nach Syrien und in die Ukraine getragen hast, anstatt sie zu uns investieren, in unser Budget, damit es unseren Leuten gut geht. Wenn das so weitergeht, dann wird sich irgendwann einmal das Volk erheben. Vielleicht nicht in Österreich, vielleicht nicht gleich in Deutschland, aber irgendwo in Europa wird sich das Volk gegen diese Kriegstreiber erheben und wird sie zur Strecke bringen, politisch gesehen, indem es Unruhen, Demonstrationen gibt, dann haben wir vielleicht einen Bürgerkrieg vorher noch in Europa, bevor wir überhaupt einen Krieg mit irgendeinem anderen Kontinent anfangen. Ich bin wirklich sauer, ich bin wirklich satt, ich bin frustriert über solche Idioten, die uns da auf europäischer Ebene regieren und politische Idioten, die bei uns in Österreich das alles abnicken. Wir sind doch fremdbestimmt. Österreich hat keine unabhängige Regierung mehr. Da sitzen die drei Aposteln da vorne, der Herr Stocker, die Frau Meindl-Reisinger, NATO-Beate genannt, und der Herr Babler. Das sind alles Leute, die sich von der Europäischen Union, und morgen und übermorgen sind wieder die Gipfel, wo wir es wieder sehen, fremdbestimmen lassen. Wir werden mittlerweile von der Leyen und Co. regiert, nicht mehr von der eigenen Regierung, weil die zu schwach sind. Das Einzige, was die können, ist Geld ausgeben, Geld beim Fenster auszuschmeißen und unsere Leute, unsere Pensionisten, unsere Arbeitnehmer, unsere Unternehmer zu belasten. Das ist das Einzige, was die können. Sonst können die gar nichts.
Ich greife das auf, was du sagst. Und zwar bin ich der Meinung, es muss eine Koalition der Vernünftigen geben und nicht der Willigen. Ja, ich verstehe nicht, was heißt willig. Wenn ich willig bin, habe ich einen Willen für die Vernunft. Und Vernunft heißt, ich will keinen Krieg haben und ich will haben, dass der Kontinent prosperiert und vor allem, dass der konkurrenzfähig ist mit der chinesischen Herausforderung. Das ist mir einer der Hauptpunkte. Aber den Vogel abgeschossen hat die größte politische Flasche, die ich kenne, das ist der Herr Manfred Weber vom Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, der gesagt hat, Europa muss sich auf Kriegswirtschaft vorbereiten. Ja. Wo lebt denn dieser Verrückte? Ja, jetzt verstehe ich, warum der nie CSU-Vorsitzender geworden ist, weil die schon damals der Meinung waren, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Also ich finde, das ist eine katastrophale Kriegsrhetorik. Mir erinnert das Ganze an den, es gibt ein Buch, Die Schlafwandler, vor dem Ersten Weltkrieg, 1913, 1912, 1914, ja, wo die sozusagen alle hineinwandeln in die große Katastrophe. Und das kann sich nur keiner vorstellen. Heute mit jemandem reden, sagt, naja, geh herauf, aber das wird ja nicht so gekocht und so. Ja, ich bin der Meinung, da hätten sie einige in Russland auch ersparen können, vor vielen Monaten noch, als sie da wahrscheinlich, weil der Wodka-Level zu hoch, ja, philosophiert haben über eine gesteigerte Form der kriegerischen Auseinandersetzung im Zuge des Ukraine-Krieges. Da habe ich auch meine Kritik anzubringen, so wie wir das immer, der Sauhaufen der russischen Armee nicht imstande ist, nach dem Abkommen Putin und Trump, nicht trotzdem die immer noch irgendwelche Drohnen da herumschicken. Ja. Also das ist ja alles, das sagt ja nur, in welcher Situation wir da letztlich leben. Und daher bin ich nach wie vor der Meinung, man muss aufpassen, da wird gelogen an allen Ecken und Enden, dass sich die Balken biegen. Macron kann sich seine 300 Atomsprengköpfe ohne die USA in seine französischen Haare schmieren. Und zwar aus einem ganz simplen Grund, weil der ohne die Leitsysteme, ohne Satelliten, ohne all das sündteure System, was man braucht, damit man überhaupt seinen selbstvernichtenden, verrückten, abzulehnenden Krieg führen kann, bietet der an und sagt, da habe ich so 300 Sprengköpfe, das will verteilen in Europa. Und ich, dass wir in Burgersdorf an hinstellen oder so. Ich meine, das gibt es ja alles nicht. Also das ist einer der Punkte, wo ich sage, da muss man verdammt aufpassen. Und das Zweite ist, da wird mit Geldern rumgeschmissen und da heißt es jetzt, das darf man nicht ein, das in Deficit Spending kriegt niemand, wenn er jetzt Geld für Waffen für die Ukraine ausgibt. Aber es sind trotzdem Schulden. Das ist ja das Orge. Das heißt, auf Generationen hinaus, wurscht, ob du das wo einrechnest oder nicht, sind es einfach Schulden. Ja. Hunderte Milliarden wird jetzt Deutschland, nur damit die das überhaupt beschließen können, müssen sie jetzt hunderte Milliarden, was wieder gescheit ist, in die Infrastruktur, in die Spitäler, in die Sozialsysteme und investieren. Aber trotzdem, das kann doch alles nicht sein, was da gerade sich abspielt. Und dann habe ich einen letzten Punkt, ich glaube, du hast diese Syrienhilfe angesprochen. 19. Da habe ich ein bisschen, sagen wir, wenn die gerade massakrieren, die Aleviten, ja. 10.000, 14.000, auf was hinauf sollen die da unterstützen? Kriegen. Ja. Also meine ich höre nicht richtig und sehe nicht richtig. Also und da, glaube ich, in Millionenhöhe.
19,3 Millionen.
Super.
Zusätzlich zu den 30 Millionen des Vorjahres.
Ja, und
also wir sind mittlerweile bei 40 Millionen.
Zusätzlich zu den Milliarden, die die Frau von der Leyen, die größte Fehlbesetzung in der Geschichte der EU-Kommission, die da auch noch locker macht. Ja. Und mich beunruhigt diese ganze Situation, so sehr ich, sage es ganz ehrlich, ich bin da versuche, eigenständig sozialdemokratisch zu sein. Ja. Aber als einer, der in den 80er Jahren gemeinsam mit anderen in der Friedensbewegung tätig war, wir haben einmal 70.000 und dann noch einmal am Rathausplatz versammelt gegen dieses Wettrüsten mit Atomraketen. Und dieser Schmarrn soll jetzt wiederkommen in Zeiten, wo alle sagen, der Planet geht unter, wenn wir nichts gegen den Klimawandel machen. Und dann wird hemmungslos gesagt, na, uns ist der Klimawandel wurscht, der Planet ist uns auch wurscht, wahrscheinlich, wenn ich mich so hochrüsten tue, wegen dem Klimawandel, wegen der Umweltzerstörung, CO2-Ausstoß und so weiter, dann werden wir halt aufrüsten und dann halt vergeuden mit die Rohstoffe und dann vergeuden, dass da hinten und vorne so geht. Der, der im Hintergrund über das den Kopf schüttelt, lacht und wirtschaftlich der Sieger ist, wird China sein. Und mein Modell ist, ich will von mir vier Großplayer neben Brasilien, Indien und den allen und vielen anderen Staaten haben. Das muss sein Europa, die USA, Russland und China. Und da musst du letztlich durch kooperative Sicherheitssysteme in diese Richtung gehen. Sonst zerstören wir uns schlafwandlerisch selbst.
Dann machen wir eine ganz kurze Werbepause. War ein sehr emotionaler Start heute in die Runde. Wir sind gleich zurück und dann wechseln wir in die österreichische Innenpolitik und sprechen über die gestrige Regierungsklausur, die Ergebnisse oder Nichtergebnisse, was da rausgekommen ist. Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem zweiten Teil mit Peter Westenthaler und Josef Tschapp. Sprechen wir über die gestrige Regierungsklausur und den Ergebnissen oder Nichtergebnissen dieser Klausur. Viele Medien haben heute geschrieben, das waren eigentlich primär Überschriften, die da präsentiert wurden. Was wann umgesetzt wird, steht in den Sternen. Industriestrategie, Energiepreise senken, Deregulierung, klingt alles nett und gut, aber wenn das Ende des Jahres kommt, hat heute ein Unternehmer beispielsweise geschrieben, wenn die Wirtschaft so arbeiten würde, dann könnte jedes Unternehmen zusperren.
Völlig richtig. Ja, du brauchst eine Planungskomponente, die letztlich erkennbar macht, in welche Richtung die Planung geplant ist. Und das ist natürlich nicht erkennbar. Und das Problem ist, dieses Regierungsprogramm, das ich immer so anerkannt habe, dass da faktisch alle Probleme der Zeit drinnen sind, natürlich immer mit dem Vorbehalt, Budget, Konjunktur, Evaluierung und so weiter. Aber okay, ich bin ja da sozusagen milde, weil ich ja selber weiß, wie schwierig es ist, Regierungsprogramme zu machen, ich habe das alles miterlebt. Aber jetzt ist die Phase, wo, wenn ich mich zu einer Regierungsklausur zusammensetze und zu der Zeit, wo ich das sozusagen hochaktiv war und auch in der Regierung sogar gesessen bin, ja, war immer die Frage, was soll am Ende der Klausur, am Ende des Tages rauskommen, damit, wenn die Medien dort sitzen und die Bevölkerung da ist, dass die wissen, was ist die konkrete Umsetzung?
Genau, aber das war ja, wie Sie sagen, das war doch bei Klausuren immer so, man eine konkrete Sache präsentiert, die dann unter großen Fanfaren Getöse präsentiert wurde. Völlig das ist richtig. Ja sehr unüblich, dass man nur Überschriften präsentiert.
Ja, völlig richtig. Also mindestens eine. Ja, wenn wir mit zwei oder drei waren, waren eh alle glücklich. Ist ja nicht leicht. Du hast jetzt noch schwieriger bei drei Parteien als bei zwei Parteien. Und das im Endeffekt, mit dem steht und fällt aber die, wie soll ich sagen, die Handlungsfähigkeit der Regierung und die Umsetzungsfähigkeit und das Vertrauen, das sie gewinnen wollen. Weil du wirst das benötigen, dass du dann konkret Strompreis, wie kann ich das, wie mache ich es beim Strompreis? Wer wird gequält, damit der Strompreis nicht aufsteigt und damit nicht die armen Konsumenten dann letztlich einfach da zahlen, bis hart an der Grenze dessen, was sie überhaupt noch existenziell leisten können? Oder wie gehe ich um mit der Mietpreisbremse nach 3 Jahren? Ja, weil ich meine, das wird dann weitergehen. Also ich muss ja letztlich schauen, dass ich da glaubwürdig anbiete, ganz konkrete Schritte, damit dann nicht nur die Medien was zum Schreiben haben, sondern damit dann der Bürger und die Bürgerin sagen, na, hallo, da ist jetzt wirklich was los. Wenn ich wieder anfange mit den Überschriften, die ich schon im Regierungsprogramm habe, die Überschriften, dann muss ich sagen, das ist ein Wiederholen dessen, was im Regierungsprogramm steht und eben nicht konkret ist und wo dann nicht gesagt wird, also gut, das ist jetzt ein Vorschlag von den NEOS oder von der SP oder von der ÖVP und das haben wir uns angeschaut, das ist so fantastisch, der Vorschlag, den wollen wir umsetzen und den machen wir jetzt und wir haben auch gleich die Finanzierung im Griff, da kann dann der Matterbauer Der Bartelt hat sehr positiv über den Matterbauer übrigens als Finanzminister geredet. Ich kenne ihn aus der Zukunftswerkstätte. Ich weiß, dass er ein seriöser, ehrlicher, mit Handschlagqualität ausgestellter Experte ist. Aber er ist der Finanzminister einer Dreiparteienregierung und muss jetzt dafür sorgen, dass in der abgearbeitet werden, die einzelnen Überschriften konkretisiert werden. Und er muss dann dafür sorgen, dass er sich zu Wort meldet, ob das überhaupt finanzierbar ist, ja, und ob da wirklich Schulden abgebaut werden. Weil da geht dann der Schuldenabbau-Tango los und der wird keine Kleinigkeit sein. Also da ist der Punkt, wo ich sage, und wie das der nicht Füllhorn, der Schellhorn, wie der das dann umsetzt, den mag ich übrigens sehr. Ich war in seinem Hotel früher, vor Jahrzehnten, und das glänzende Politiker ist wirklich was anderes. Ja. Aber wenn jetzt in der Regierung einer sitzt und für die Regulierung zuständig ist und die aber jetzt beim Strompreis, bei den Mieten und bei allem regulieren muss, das ist doch lustig. Also wo dann plötzlich deregulieren und regulieren immer wieder permanent auf der Waage ist und dann weiß ich nicht, auch da ist es wichtig, der muss jetzt kommen mit konkreten Vorschlägen. Was will er wo deregulieren? Wo wird Geld vergeudet? Wir haben da viele Reformüberlegungen schon mal gehabt, früher mit diesen Konzepten, die da ganze Generationen ausgearbeitet haben, wie man den Staat Österreich effizienter, wirksamer, günstiger, wie man das machen kann. Ja? Aber wie das stattfindet, ich kann nicht mehr sagen, ich sitze auch nicht dabei.
Also ich muss deine Euphorie von dem Herrn Matterbauer anbelangt ein bisschen enttäuschen. Na, glaubst du im Ernst, der weiß nichts davon, von den Geldgeschenken, die Frau Meindl-Reisinger da ins Ausland verbringt? Da glaubst du, Meindl-Reisinger nimmt das aus der Portokasse vom Außenministerium?
Das wissen alle dort. Das wissen alle.
Da muss er doch zugestimmt haben. Alle, ja. Auch der Herr Matterbauer muss zugestimmt haben, dass Meindl-Reisinger den Weihnachtsmann oder die Weihnachtsfrau in dem Fall spielt und für ausländische Regierungen Geld hat, für die eigenen Menschen im Land aber nicht. Also da nehmen wir ihn nicht aus. Und dann stellt er sich hin und sagt, das wären zwei harte Jahre oder vielleicht sogar drei harte Jahre. Und den Pensionisten nehmen wir jetzt 300 Euro aus der Tasche und den Pendlern. Und ja, das ist alles hart, aber geh Beate, fährst jetzt zum Schnellenski da in die Ukraine schnell einmal und zu den Kopfabschneider, da fährst du nicht hin nach Syrien, weil da kommst du vielleicht nicht mehr an, denen überweisen wir es. Du kannst da nicht hinfahren. Da wird der Überweisungsknopf gedrückt. 30 Millionen im Vorjahr, also das war noch schwarz-grün, und jetzt 19,3 Millionen die neue Regierung. Wir sind irgendwo bei 50 Millionen, denen wir ein Terrorregime überweisen. Das ist ja alles unfassbar. Dann haben wir diese Probleme, gerade finanzieller Art und Weise, und dann findet eine Klausur statt, eine Luftklausur, was anderes kann das ja nicht sein, ohne einen einzigen Beschluss, Ankündigungen. Sie kündigen eine Strategie an, was ja mit Hausverstand bedeutet, dass sie keine hatten bisher. Also wenn sie erst eine entwickeln müssen für Wirtschaft und Industrie, bedeutet das, dass die drei Wurschteln, die da sitzen, überhaupt keine Strategie haben. Sie müssen erst eine machen. Sie kündigen erst eine Strategie an, und erst wenn sie die Strategie haben, dann können sie daraus vielleicht am Ende des Jahres oder nächsten Jahres irgendwelche Beschlüsse fassen. Da greifst du wirklich am Kopf. Das ist Volksverdummung. Diese drei Hanseln, Babler, Stocker, Meindl-Reisinger, betreiben Volksverdummung. Die sind in den letzten 24 Stunden dreimal zu dritt auftreten. Marketing, vielleicht haben sie da jetzt einen neuen Berater, der das gesagt hat, der müsste jetzt dreimal auftreten. Gib nur zu bedenken, jedes Mal, wenn die drei auftreten, geht es meistens in den Umfragen runter. Schauen wir, was morgen passiert. Vielleicht auch wieder, ich weiß es noch nicht. Aber vielleicht geht es meistens runter, wenn die auftreten. Und dann gibt es Beschlüsse. Und was haben sie beschlossen, Herr Ministerrat? Sie haben bis jetzt noch überhaupt nichts beschlossen im Ministerrat, außer die Geldgeschenke. Jetzt beschließen die heute Weltbewegung. Sie beschließen heute das Handyverbot in Schulen. Initiiert von einer liberalen Partei. Das Erste, was eine liberale Partei in einer Regierung beschließt, ist ein Verbot. So fängt es einmal an. In Schulen, was ich für einen Schwachsinn achte, in allen Ländern dieser Welt gibt es Digitalisierungsoffensiven. Da ist das Handy Teil des Gesamtunterrichtes. Das verwendest du dort im Unterricht, weil du das einfach brauchst, dass die Kinder das erlernen. Bei uns wird es verboten in der Schule, das Handy. Das musst du alles einmal vor. Das ist absurd, geschweige denn, was alles passieren kann. Was ist denn, wenn wirklich einmal ein Notfall ist? Was ist, wenn wirklich wieder eine Pandemie daherkommt? Dann erreichst du deine Kinder in der Schule nicht mehr. Jetzt haben wir die Möglichkeit zu kommunizieren, und diese Regierung sagt, wir verbieten es. verbieten das einzige funktionierende Kommunikationssystem, das wir zwischen unseren Kindern in der Schule und zu Hause haben. Das ist ja absurd und das macht eine liberale Partei, da tragen sie ja alle liberalen Vordenker im Grab um. Oder der zweite Beschluss ist ja noch putziger, was sie heute beschlossen haben. Der lautet, auch auf Initiative der Frau Meindl-Reisinger, aber alle anderen abgenickt, Orientierungslehrgänge für Schüler, und jetzt kommt's, für Schüler, die über den Familiennachzug, und jetzt werden wir alle stutzig, wenn wir das Wort hören, die über den Familiennachzug nach Österreich kommen, nicht da sind, kommen. Und jetzt verkauft uns seit 10 Tagen diese Regierung, sie stoppen den Familiennachzug, der wird sofort gestoppt, sagen alle, sofort. Bis jetzt gibt es überhaupt noch kein einziges Gesetz, keine Umsetzung. Und beschließen im Ministerrat Orientierungskurse und Orientierungsklassen für erst kommende Kinder von Familiennachzügen, da haben sie die noch alle. Wie dumm halten die Leute? Das heißt, die wissen schon, dass der Familiennachzug weiter stattfinden würde, weil wir brauchen ja Orientierungsklassen. Unfassbar. Und dann haben wir eine Wirtschaftssituation im Land, die das Sau kraust. Die höchste Arbeitslosigkeit, 6.600 Firmen pleiten, Rekord. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es ja fast lustig. Und die schauen da alle zu. Und was passiert? Es werden irgendwelche Peanuts werden verteilt, kleine Pillen. Aber niemand sagt uns, jetzt machen wir mal was für den Wirtschaftsstandort. Jetzt setzen wir mal die Körperschaftssteuer aus ein Jahr oder halbieren es oder 2 Jahre, wenn wir es brauchen, damit die Betriebe kommen. Jetzt beschließen wir mal einen höheren Investitionsfreibetrag, ganz konkret. Jetzt beschließen wir sofort die Senkung der Lohnnebenkosten, ganz konkret. Jetzt beschließen wir sofort Eigenkapitalstärkung der Betriebe. Jetzt beschließen wir sofort Liquiditätsstärkung der Betriebe, indem wir die Kreditrichtlinien zurückfahren, was die Banken derzeit hochfahren. Jetzt beschließen wir endlich, dass nicht entnommene Gewinne nicht nur begünstigt besteuert werden, sondern gar nicht. Das heißt, all das, was der Unternehmer im Betrieb lässt, wird nicht mehr besteuert. Das sind Maßnahmen. Ich verstehe nicht, warum kommt das alles nicht? Warum durchforst man nicht das Gewerberecht und fahren runter mit den ganzen Bürokratien? Nein, diese Regierung ist unfähig. Sie ist nicht in der Lage, sich auf echte, konkrete Punkte zu einigen und daher produzieren sie Luft. Volksverdummung. Und Überschriften und kündigen an, Strategien machen zu wollen. Das ist so unfassbar. Diese Regierung ist am guten Weg, die vor ihr im Amt befindliche schlechteste Regierung aller Zeiten noch einmal zu übertreffen. Das wird noch eine schlechtere Regierung, weil sie es nicht zusammenbringen, weil sie nicht in der Lage sind, entweder intellektuell nicht in der Lage oder aufgrund ideologischer Hemmnisse nicht in der Lage. Der Herr Pablo sitzt gestern. Entschuldigung, dass ich wieder den Pablo, aber der schafft es ja überhaupt nicht geistig, dem zu folgen, was überhaupt da passiert. Der sitzt gestern dort und hat folgenden Satz gesagt. Du kannst das auch hören, in allen Sendungen. Wir müssen schauen, dass wir die Kaufkraft der Menschen erhalten. Das heißt, er geht davon aus, dass die Menschen derzeit Kaufkraft haben. Sie haben keine Kaufkraft, weil sie keine Marie mehr haben. Die haben seit der Regierung der letzten Jahre einfach kein Geld mehr zum Ausgeben. Sie haben null Kaufkraft in Wahrheit. Die muss man erst wieder mühsam bauen. Sie können sich die Energie nicht mehr leisten. Den Strom, das tägliche Einkaufen, die Inflation hat die Haushalte zusammengefressen. 500.000 Haushalte haben sich das Heizen nicht einmal leisten können im Winter. Und der Herr Babler sagt uns, wir müssen die jetzige Kaufkraft, weil sie offenbar so hoch ist, erhalten. Der hat ja null Ahnung. Und stimmt zu, dass das Geld in Millionen beim Fenster ausgeschmissen werden ins Ausland geht. Ich bin fassungslos, ich könnte jetzt nur wahrscheinlich eine Stunde reden. Letzter Satz in Richtung Wirtschaftskammer. Da hat es gerade Wahlen gegeben. Der Herr Mara, der da immer sehr so gescheitert daherredet. Wahlbeteiligung 26%. Ich stelle die Frage in den Raum, mit welcher Legitimation eigentlich eine Wirtschaftskammer noch für die Wirtschaft sprechen kann mit 26% Wahlbeteiligung. Das heißt, wenn man das jetzt umrechnet, und ich glaube, die ÖVP hat irgendwas gesagt, der ÖVP-Wirtschaftsbund hat von diesen 26% 60, glaube ich, mit einem Mordstrom minus gerade noch erreicht. Ja? Das heißt, das sind überhaupt nur mehr 15%, die vertreten. Eigentlich Schlüssel nehmen, zusperren, fertig. Ich brauche keine Wirtschaftskammer mehr, die uns die Zwangsbeiträge aus dem Geldtaschel doppelt und dreifach nämlich nimmt. Nicht an, sondern mehrere, wenn du mehrere Gewerbescheine hast. Zusperren den Verein. Keine Wirtschaft, ich brauche das nicht. Und dieses Wahlergebnis, nicht das Ergebnis, sondern die Beteiligung von 26%, das ist keine Legitimation, keine demokratische. Die müssen zusperren, die Unternehmer wollen diese Vertretung nicht. Und entweder sie machen was Neues oder die Unternehmer formieren sie und machen gegen die Wirtschaftskammer was, weil die haben fertig, die sind im Eimer.
Apropos Wirtschaft, wie dramatisch ist denn die Lage unserer Wirtschaft Ihrer Meinung nach? Weil wir sind in einer Rezession und die dauert wohl zumindest noch ein Jahr, manche glauben sogar länger.
Also ich möchte mal vorausschicken, ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Runterreden der österreichischen Wirtschaft und Wirtschaftsleistung. Das ist schlecht fürs Image, fürs Ausland, für die Attraktivität Österreichs als Ort, wo man investieren soll und so weiter. Also ich bin da vorsichtig. Aber jedenfalls, nachdem ich da mitverfolgt habe, diese eine Pressestunde mit dem Bartelt, wo der gesagt hat, naja, die Deutschen haben einen Schuldenstand von 60 Milliarden ungefähr, wir haben bei 80 Milliarden, wir liegen bei Budgetdefizit, BIP, bei fast 4%, die Deutschen bei 2,8%. Da frage ich mich dann schon, wieso ist das eigentlich so? Wer hat das zu verantworten? Ein bisschen spielt das schon noch nach, diese Covid-Philosophie des damaligen Finanzministers, koste es, was es wolle. Ja, da sind die Milliarden rausgeflogen. Manche haben müssen zurückzahlen, weil sie es ungerechtfertigt überwiesen bekommen haben. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich immer gesagt habe, ob nicht der Untersuchungsausschuss einmal da eine sinnvolle Tätigkeit sein könnte. Weil ich meine, da geht es um so wahnsinnig viel Geld und das ist überhaupt nicht egal. Ich muss weiter sagen, die Frage der Wirtschaftsförderung und das alles, was der Peter Westenthaler aufgezählt hat, ich stimme teilweise zu, teilweise nicht. Das ist das Wesen der Diskussion, dass man nicht immer übereinstimmen. Die Frage, die immer verbinden tut damit, ist, wie ist das zu finanzieren? Wer zahlt das? Ja, ich gehe davon aus, wenn es mehr Wachstum gibt, dann ist das. Aber Bartelt sagt, es wird nicht mehr Wachstum gehen. Es wird also weiter schwierig sein. Die Einnahmen des Staates werden weiter schwierig sein. Die spricht davon, dass die natürlich Sparprogramme machen müssen. Das haben sie ohnehin letztendlich vor. Aber wenn ich immer noch die Hälfte der Bankenförderung aus der Zeit der Finanzkrise, die noch immer nicht zurückgezahlt haben, und da geht es um einige Milliarden, ja, und wenn ich dann schaue, dass die jetzt dafür heuer, glaube ich, für die paar Monate sind noch 300 Millionen, nächstes Jahr, glaube ich, einmal 500 Millionen verglichen mit den unfassbaren Gewinnen, die gemacht haben, ja, 10, 11, 12, 13 Milliarden. Also die könnte man schon stärker heranziehen, dass die in einen Fonds einzahlen und dass aus diesem Fonds dann diese Art der Wirtschaftsförderung versucht wird zu machen, die letztlich Arbeitsplätze sichert, Wachstum generiert und so weiter. Also das, da bin ich schon, ich sehe da ein bisschen eine Einseitigkeit bei der Angelegenheit. Und das ist der Hartmannsdorfer, der sich da gerade versucht zu profilieren. Nur was der da vorgeschlagen hat, bis auf diese 35 Euro irgendwas oder so.
Vielleicht abschaffen unter 35 Euro, ja.
Ja. Ja, also gut, das ist diese Peanuts-Politik, Peanuts, ja. Das ist ein bisschen, wie soll man sagen, eine bescheidene Überlegung. Wo ich nicht zustimme dem Babler ist, wenn ich sozialdemokratischer Parteivorsitzender und Vizekanzler bin, dann selbstverständlich äußere ich mich zur Kaufkraft. Aber ich muss sagen, aufgrund der Inflation und aufgrund dessen, dass die Vorgängerregierung nicht imstande war, hier Obergrenzen einzuziehen, die Inflation zu bekämpfen, gegen die Teuerung aufzutreten, muss ich letztlich sagen, nicht die Kaufkraft erhalten, sondern muss sagen, die Kaufkraft steigern. Ja, nämlich um das aufzuholen, was da verloren gegangen ist.
Ja, vielleicht hat er seine Kaufkraft gemeint, weil mit ihrem 20.000 oder 24.000 Euro Job, da ist das sehr gute Kaufkraft. Ne?
Noch ein Punkt, weil ja heute auch die neuen Inflationszahlen gekommen sind, wieder 3% Inflation. Ein wesentlicher Treiber ist ja das Wohnen. Da soll jetzt eigentlich die Mietpreisbremse kommen. Sie haben da aber jetzt
das was ist herausgefunden, ja der erste, was
durchaus interessant
ist. Das dürfte der erste wirkliche Unfall dieser Regierung sein. Ich bin ja sehr gespannt. Bin gespannt, bis das irgendwann einmal draufkommt und auch den Gesetzestext liest, der da beschlossen hat. Erstens einmal, was haben Sie gesagt? Sie haben gesagt, Babler, Zitat, die Mieten werden billiger. Zitat. Falsch. Sie werden nicht billiger, sondern ich sage hier und heute, dass in den nächsten Wochen, das beginnt derzeit, die ersten haben es schon gekriegt, in den nächsten Wochen kommen die Mietvorschreibungen, nämlich die Wohnungen, die es betrifft. Die Mieten werden mehr, sie werden steigen. Und ich erkläre jetzt, warum. Die Mieten steigen übrigens, die seit 2 Jahren um 20% bereits erhöht sind und derzeit auf dem höchsten Niveau in der Geschichte sind, die steigen weiter. Und zwar nicht nur aufgrund der Betriebskosten, die man nicht vergessen hat und die natürlich auch steigen und damit insgesamt mehr Belastung für die Menschen bringen, sondern sie haben leider einen Fehler gemacht im Gesetz, nämlich im vierten MILG, das ist dieses Mietgesetz eben, so nennt sich das, um auch die Fachleute, vielleicht ein paar Legisten könnten zuschauen und das überprüfen und vielleicht ändern, wurde nämlich Folgendes beschlossen, sie wollten Sie wollten die realen Mieten einfrieren. Und was wir gemacht haben, sie haben den Richtwert eingefroren, gesetzlich. Kann man auch lesen im Gesetz. So, was heißt das? Was ist ein Richtwert? Ein Richtwert ist eben ein Richtwert. Das bedeutet, das ist überhaupt nur ein Ausgangswert für die Miete. Da könnte theoretisch, die echte Miete könnte theoretisch darunter liegen, theoretisch aber nur, passiert nie. Meistens liegt sie über diesen Richtwert. Das heißt, sie haben nicht die realen Mieten eingefroren, sondern den Richtwert, was sofort bedeutet, dass ein Vermieter, wenn sich der VPI, nämlich der Verbraucherpreisindex, erhöht und die Mieten, die Zuschläge sind an den Verbraucherpreisindex erhöht, was eigentlich normal ist, bedeutet es, dass zwar der Richtwert eingefroren ist, aber der Vermieter jederzeit aufgrund der Zuschläge die Miete natürlich erhöhen kann, weil die reale Miete nicht eingefroren ist. Das heißt, im Gesetz hätte eigentlich stehen müssen, dass die tatsächliche, nämlich die vertraglich vereinbarte Miete, so hätte stehen müssen, im Gesetz eingefroren wird. Das ist aber nicht passiert. Das heißt, ich wünsche alles Gute und ich wünsche jedem, der jetzt die Mietvorschreibung bekommt, die sollen nur daran denken, wie dann jetzt seit Bestehen der Regierung, also ich glaube jetzt 3 Wochen, hauptsächlich von Herrn Babler versprochen worden ist, dass die Mieten senken. Es wird nicht passieren. Es ist ein peinlicher Fauxpas. Übrigens, auch sonst wäre es nicht funktioniert, wie gesagt, weil die Betriebskosten ja hinaufschnalzen. Aber es zeigt wieder mal, wie die arbeiten, wie die Menschen für dumm verkaufen. Ich garantiere hiermit leider, der Überbringer der traurigen Botschaft, die Mieten werden steigen, aber sie steigen deshalb, weil die Bevölkerung von dieser Regierung angeschwindelt worden ist, wie es halt so oft ist. Beim Asyl ist es so, jetzt heute haben wir erfahren schon, beim Familiennachzug, da tanzen jetzt die Kinderchen schon, die Kurse machen, für die noch kommen, nichts Stopp. Und bei den Mieten sind sie auch angeschwindelt worden. Das heißt, und gut, dass das die Menschen vor allem in Wien auch vor dem 27. April noch erfahren, weil der Bürgermeister von Wien hat nicht nur bisher alle Mieterhöhungen mitvollzogen, alle Verordnungen umgesetzt, 5 an der Zahl, mit 20% Erhöhung, sondern auch die jetzige Mieterhöhung trägt er mit und kann er nicht verhindern, weil das gesetzlich so beschlossen worden ist. Es ist ein Riesenschmäh, eine Riesenverarsche der Mieterinnen und Mieter, dass übrigens ein Großteil gar nicht betroffen sind, nämlich auch nicht vom Einfrieren dieser Richtwerte, wissen wir auch, neuer Markt, freier Markt etc. Das heißt, hier wird eine Riesenlüge, eine politische Lüge errichtet worden, die jetzt platzen wird. Ich höre im Hintergrund schon, jetzt soll ich schon loslaufen und schon reden, das müssen wir ändern, wird nicht zum Ändern gehen. Also diese Mietengeschichte ist ein wirklicher Schmäh und ist wieder mal etwas, wo die Menschen tatsächlich verarscht werden. Und übrigens frage ich mich, vielleicht kannst du das beantworten, weil du offenbar den Matterbauer so schätzt und auch vielleicht bist du mit ihm in Kontakt. Jetzt wurde heute bekannt gegeben, der Budgetfahrplan. Jetzt haben wir gerade Mitte März. Was nun die Budgetrede sein wird? Mitte Mai. Am 13. Jetzt höre ich gerade die ganze Zeit von der Regierung und allen ihren Experten, wie furchtbar schnell alles gehen muss, damit wir unsere Wirtschaft retten, damit wir überhaupt kein Defizitverfahren bekommen. Und dann terminisiert die Regierung die Budgetrede auf 13. Mai. Und weißt du was, weißt warum? Weißt du warum? Wir haben 27. April, Wiener Wahl ist. Deswegen, die müssen es noch am 27. April machen, weil natürlich am 13. Mai so eine Art Tag der Wahrheit kommen wird, wo es unglaublich unangenehm leider wird für die Bevölkerung, weil diese Loser-Regierung, diese 3er-Ampelverlierer, nichts anderes machen wird, als den Menschen wieder in die Tasche zu greifen. Und da halten sie jetzt dicht bis 13. Mai. Da halten sie es komplett dicht. Da wird nichts bekannt gegeben. Du hast nur ja nichts vor der Wienwahl am 27. Normalerweise ist es die Rede noch im März machen, die Budgetrede, nicht im Mai. Nein, sie wird auf Nacht die Wienwahl verschoben, damit der Herr Ludwig keinen Schaden erleidet. Diesen Schaden tragt der Herr Ludwig aber mit. Bei den Mieten, beim Asyl, bei der Belastung der Pensionisten und auch bei der Verschiebung jetzt der Budgetrede. Tarnen, täuschen und die Menschen anschwindeln. Das ist das Motto dieser Regierung. Mir graust es davor, wirklich. Das ist furchtbar.
Wollen Sie noch was sagen?
Natürlich. In aller Schnelligkeit. Die Mieterhöhungen in Wien, ab einem bestimmten Moment sind es gebremst worden, ist eine Decke eingezogen worden, hat sogar einen Mietenbonus gegeben, damit die besondere soziale Probleme haben, da abgefedert werden. Und die Mieterhöhungen, die es gegeben hat, vor allem bei den Gemeindebauten oder in dem Bereich, wo halt die Stadt Wien einen Einfluss hat, die müssen auch teilweise dafür sorgen, dass dort saniert wird, dass es Neubau gibt und so weiter. Also ich sehe da einen Mix an Argumenten und ich bin der Meinung, die Menschen haben ein Recht darauf, in wirklich renovierten, guten Wohnungen und Häusern zu wohnen und die kann man nicht zu Tode sparen und am Ende des Tages bricht er die Stiegen ab. Also das geht nicht. Das ist aber das eine. Bei den Betriebskosten kann ich nur die Mietervereinigung empfehlen. Die Mietervereinigung ist eine sozialdemokratische Einrichtung. Ja, na, klar, nein, ist ganz einfach, nicht zahlsam. Na, die haben irrsinnig viel Streiten. Ja. Oder du gehst zur Arbeiterkammer. Du hast zwei Möglichkeiten, aber du musst dich wehren, wenn du den Eindruck hast, die Betriebskosten sind sozusagen die Ausweichkonto für diejenigen, wo also eine Grenze eingezogen ist. Ich hätte lieber gehabt, man hätte die befristeten Mieten abgeschafft. Das ist der wirklich Teufelszeug, wo du sozusagen dann nach 3 Jahren oder 4 Jahren oder ich glaube jetzt da erst nach 5 Jahren dann im Endeffekt einen neuen Vertrag machen musst und dann schnallst du es wieder auf. Das, die befristeten Mieten, das glaube ich ist der Hauptpunkt. Aber das ist, wenn mit der ÖVP in einer Regierung ist, das ist die Vermieterpartei, da hast du halt, da ist es schwer, dann das auch letztlich durchzuziehen. Die Freifinanzierten kommen überhaupt nicht in die Regelungen hinein, aber das wissen wir eh die ganze Zeit. Ein letzter Punkt zur Budgetrede. Schau, die muss gut vorbereitet werden. Und gut vorbereitet ist so, dass man erst, das ist gut. Und daher ist es am 13. Mai auch. Nein, die Leute sind nicht die Leute.
Das wissen wir schon, dass das der Wien-Wahl mitspielt.
Aber du, ich bin seit 34 Jahren, ich weiß, dass Legisten auch Fehler machen können. Und nicht wenige. Das, was du da aufgezählt hast, mit dem, dass der Richtwert, das muss man überprüfen, ich kann dazu jetzt nicht sagen. Aber wenn es daneben ist, dann ist es zu korrigieren. Aber etwas Fehler passieren, wissen wir auch aus der nahen Vergangenheit. Und schau, die Leute sind ja nicht blöd. Die wissen, dass es Sparpakete gibt. Also wenn es irgendjemanden gibt, der sagt, ich tue es am 13. Mai machen und auch am 27. April, dann ist er natürlich ein Christkindl, weil jeder weiß auch vor dem 13. Mai und vor dem 27. April, dass du den Staatshaushalt, den die ÖVP ruiniert hat, gemeinsam mit den Grünen, dass du den sanieren musst und dass du da sparen musst. Und das, glaube ich, wird sich rumsprechen bis zum 27. April und bis zum 13.
Mai. War eh schon, glaube ich, ein guter Appetizer auf unseren nächsten Teil. Da geht es nämlich um die Wien-Wahl, denn da wird es jetzt schon langsam doch heiß im Wahlkampf, knapp einen Monat noch. Am 27. April findet eben dann die Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien statt. Und darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück mit Josef Schapp und Peter Westenthaler. Sprechen wir über die Wien-Wahl, Herr Westenthaler. Da gab es jetzt in den letzten Tagen viel Aufregung auch um die FPÖ, die ÖVP und das Profil werfen da quasi in einer Allianz der FPÖ vor, dass sie jetzt die türkische Community hofieren würde. Was sagen Sie zu diesen Geschichten, die da jetzt seit Samstag quasi...
Ja, ich finde das ja echt witzig. Also ich finde das lustig. Ich kann mich köstlich amüsieren, nur dazu, wenn das ein angeklagter Spitzenkandidat wie der Herr Mara macht, der jetzt natürlich ablenken muss von seiner Anklage. Logisch, das schaut nicht, macht keinen schlanken Fuß als Mitangeklagter. Es schaut nicht so gut aus. Und außerdem habe ich jetzt gehört, dass sogar ganze Bezirke von der ÖVP von Afghanen unterwandert worden sind. Ich glaube, in Floridsdorf war das. Ich muss das alles einmal vorstellen. Die haben dort einen afghanischen Kandidaten aufgestellt und der ist mit der ganzen Siebschaft eingedrungen dort in den Bezirk und offenbar hat er den Bezirk umtrat. Das heißt, wer die ÖVP in Wien wählen will, wählt heute halt die Afghanen mit. Gern. Ja, es ist jeder, sei jedem unbenommen. Es ist so. Und was Dominik Nepp sehr, sehr klug macht, auch übrigens in diesem, mittlerweile kann man schon sagen, nachdem es jetzt schon 2 Tage her ist, legendären ZIP2-Interview, wo er den Wolf quasi zum Kätzchen gemacht hat, nicht der mit dem Wolf tanzt. Also der ist ja dort völlig außer Rand und Band gewesen, der Herr Wolf, fahrig, nervös, ständig unterbrochen. Also ich weiß nicht, was in den fort, vielleicht hat er schon Angst vor nächster Woche, wo sein Gehalt wieder veröffentlicht wird im Transparenzbericht, nämlich am letzten März erfahren wir wieder, wie diese 20 ungefähr, also abgerundet, diese 20.000 Euro, die er im Monat verdient, um wie viel die jetzt gestiegen sind beim Herrn Wolf für eine frei erfundene Position. Der Herr Wolf übrigens, das ist nur für die Zuseher, das ist der, für den der Herr Wrabetz noch im Amt befindlich, eine Position erfunden hat, nämlich einen stellvertretenden Chefredakteur von keinem Chefredakteur. ist der einzige stellvertretende Chefredakteur im ORF, der keinen Chefredakteur hat. Der hat, das gibt es nicht. Also es ist nur für ihn, damit er in eine höhere Gehaltsklasse kommt. So kassieren die ab im ORF, so kassiert Armin Wolf ab. Dass der dann nervös wird, wenn er einem Freiheitlichen gegenüber sitzt, ist nachvollziehbar. Nur der hat ihm dort das Richtige gesagt. Und jetzt bin ich beim Thema. Endlich kapiert auch der Herr Wolf und alle anderen die freiheitliche Linie gegenüber den Zuwanderern, nämlich Asylanten einerseits, Zuwanderern andererseits und gut integrierten Zuwanderern, die bei uns als österreichische Staatsbürger sind, andererseits, die Jörg Haider bereits in den 90er Jahren verkündet hat, damals wollte es keiner wahrhaben, und die über von den 90er Jahren, also über 30, vielleicht sogar 40 Jahre, bis heute gilt. Freiheitliche Partei hat eine ganz stringente, nachvollziehbare Linie, und die lautet, dass die Partei der Heimat, die Partei der Österreicherinnen Österreich auf Bund und die Partei der Wienerinnen und Wiener auf Landesebene. Das beinhaltet selbstverständlich auch jene, die autochthonen Wiener, die hier schon immer leben und gelebt haben, Partei der Heimat, aber natürlich auch jene, die in den vielen Jahren hier nach Österreich gekommen sind, nach Wien gekommen sind, und das waren halt am Anfang viele aus dem ehemaligen Jugoslawien, mit denen wir heute eigentlich friedlich zusammenleben, und das sind jetzt auch Türken, die vor 15, 20 Jahren nach Österreich gekommen sind, die hier arbeiten, Familie haben, die dem Gemeinwohl beiträglich sind, die keine Gewalttäter sind, die keine Messerstecher sind, die hier übrigens, und das ist das größte Manko, was ihnen die politischen Mitbewerber vorwerfen, die mittlerweile alle freiheitliche Partei wählen, weil sie mit den Zuständen in Wien nicht einverstanden sind, und weil wir alle eine gemeinsame Klammer haben. Die autochthonen Wienerinnen und Wiener, die hier schon immer leben, die österreichischen Staatsbürger mit einer türkischen, jugoslawischen Herkunft, die aber auch schon sehr lang da sind und mit uns gemeinsam leben, die sich integriert haben, und wir alle miteinander. Wir haben eine Klammer, und die lautet, wir wollen keine afghanischen, syrischen und sonstigen unserer Kultur fremden Menschen im Land haben. Und das ist halt leider so. Nicht alle Türken, nicht alle Afghanen und Syrer, aber viele davon, die zu uns kommen, sind Messerstecher, sind Vergewaltiger und haben eine andere Lebenskultur. Und das wollen wir in Wien nicht haben. Wir wollen nicht, dass der Herr Ludwig diesen Menschen auch noch 1.500 Euro Mindestsicherung jeden auf die Nase drückt, die auch noch bezahlt und mit einem Pull-Faktor nach Wien holt. Da sind wir alle einer Meinung. Und das ist die Linie der Freiheitlichen. Wir sind sehr froh, dass Dominik Nepp das auch jetzt klar gemacht hat, damit wir uns einfach verstehen. Ich persönlich, ich kann doch nicht gegen jemanden was haben, und ich komme aus dem 10. Bezirk, der mittlerweile der Melting Pot ist. Ich glaube, da sind 2/3 der Bevölkerung mittlerweile mit Migrationshintergrund. Leider sehr viele auch ohne österreichische Staatsbürgerschaft, die wir eigentlich gar nicht da haben wollen. Das sind eben Syrer und Afghanen. Aber was soll ich haben gegen einen türkischen Marktstandler am Viktor-Adler-Markt, der mir dort sein Obst verkauft, der seit 25 Jahren in Wien ist, der hier nie arbeitslos war, der immer gearbeitet hat, der sich integriert hat, der unsere Sitten nicht nur versteht, sondern erlebt, und der die Freiheitliche Partei wählt. Und nur weil der vielleicht zu einem anderen Gott betet als ich, soll ich ihn jetzt ausschließen, ausgrenzen oder gegen ihn sein? Nein. Wichtig, und das hat Dominik Nepp auch klar gemacht, ist der säkuläre Staat. Das ist wichtig. Die Trennung von Politik und Religion. Wer das kann, ist herzlich willkommen, wenn er integriert ist und wenn er Staatsbürger ist. Wer das nicht kann und wer seine Religion, und leider gibt es da sehr viele im afghanischen und syrischen Bereich, wer das nicht kann, wer seine Religion, nämlich den Islam, zum Islamismus macht, zum politischen Islam, und damit seine Religion damit missbraucht, quasi als Religionskrieger Politik in unserem Land zu machen, der hat dann nichts verloren. Und das sehen wir so, das sieht Dominik Nepp so, das sehe ich so, das sehen Wiener so, und das sehen viele zugewanderte Menschen, die hier österreichische Staatsbürger geworden sind, auch so. Das ist die Trennlinie zwischen Religion und Politik, und die Trennlinie zwischen Gewalt und Frieden, und die Trennlinie zwischen Integration und Nicht-Integration. Und das ist so was Klares und Deutliches, und das sind Worte, und jetzt bin ich wieder beim Anfang, das hat alles der Jörg Haider schon in den 90er Jahren genauso formuliert, wie das heute der Dominik Nepp macht. Und daher wird die Freiheitliche Partei am 27. April sehr, sehr viele Unterstützer haben, sehr viele Wähler haben und auch Wähler haben, die nach Österreich gekommen sind und hier friedlich sich eingeordnet haben in der Gesellschaft.
Ich möchte einmal vorausschicken, sowohl der Dominik Nepp wie der Armin Wolf sollten sich einfach unsere Sendung anschauen. Ich finde den Stil, den wir zwar da haben, ja, beide, den Stil, den wir zwar da haben, den finde ich der ist okay, da schauen die Leute auch gerne genau. zu, da kann man zuhören, da wird uns ganz selten unterbrechen, nur dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und die kann man nicht mehr zurückhalten. Ja. Aber im Prinzip ist das, glaube ich, beispielhaft. Und dieses eine Duell da, Nepp und Armin Wolf, hat mir gar nicht gefallen, weil ich Konzentrationsprobleme gekriegt.
Ja, weil er oft unterbrochen wurde.
Ja, das habe ich auch nicht gut gefunden. Also, aber gut, ich will das nicht. Er hat übrigens einen Chef, der mir erkundigt. Es stimmt nicht.
Nein, er hat keinen Chef.
Er hat einen Chef.
Nein, oh, hat
wie heißt der? Ja, das habe ich vergessen, aber er hat einen.
Ich bin Stiftungsrat des OF, er hat keinen Chef.
Frag nach.
Nein, hat er nicht. Wir haben das, ich habe das dreimal in drei Sitzungen des Stiftungsrates vorgebracht. Ja,
behauptet.
Kein einziges Mal hat dort jemand
zu der sagen, mir ist das.
Muss er sein Chef.
Nein, er ist in einer Position.
Es tut mir leid.
Es gibt keinen Chefredakteur.
Ich bringe das nach. Ich wollte nicht wissen, dass du da über den
Chefredakteur diskutieren willst. Er hat keinen
Übersicht. Ich habe mich erkundigt. Er hat gesagt, er ist
der. Ja, da musst du ja wissen, wer das ist.
Ja, ich muss gar nichts
von wissen. Von wem ist er Stellvertreter? Wissen.
Er ist diesen Chefredakteur. Gibt es wirklich.
Nein, gibt nicht.
Jetzt haben wir gesagt, wir dürfen nicht streiten.
Ich bin Stiftungsrat, du weißt das.
Ich
habe dreimal im Stiftungsrat gefragt, der Herr Weismann, was der Weismann gesagt hat. Nein, ich habe das nicht gemacht, sondern der Herr Wrapitz, ich kann nichts dafür. Nein, das war der Autor.
Ja. Ich gebe dir jetzt einen, wie soll ich sagen, freundschaftlichen Auftrag.
Es gibt keinen Chef.
Im nächsten Stiftungsrat noch einmal. Nein, und du willst den Namen wissen, wie der Chef der heißt. Du. Ich sage dann, ich bringe das mit, den Namen.
Das ist der Herr Bruckenberger.
Nein, es gibt drei ORF-Chefredakteure. Aber von
dir. Ich weiß nicht, ob der
von jetzt kommt. Es gibt drei Chefredakteure im ORF, in der Info.
Aber der Bruckenberger ist der Chefredakteur.
Aber es gibt auch drei Stellvertretende und keiner hast Wolf von den anderen. Das heißt, der Wolf ist nicht Stellvertreter von einem dieser drei. Das ist absurd.
Nein, den Wolf gibt es bei den Brüdern Grimm.
Du mir nicht über den ORF was erklären.
Ich sage nur, der Bruckenberger, genau, danke für die Hilfe, weil mir ist der Name nicht gleich gefallen. Ja.
Aber das hat 20.000 Euro verdient, wissen wir. Ne?
Ja, genau, und jetzt sage ich dir noch was, da hat es eine Diskussion gegeben, ob er auswandert oder da bleibt, und dann ist das halt rausgekommen. Schau, mir ist der Wolf jetzt da, ich will nur haben, dass der weiter unangenehme Fragen stellt, aber nicht unterbricht dabei. Ja, das ist mir. Weil ich würde die Fragen nämlich bis zu Ende hören. Und das ist der Punkt.
Aber kommen wir zurück zur Wien-Wahl.
Ja, Wien-Wahl.
Kann sich der Michael Ludwig und die SPÖ da derzeit ein bisschen zurücklehnen und schauen, wie sich die anderen in die Gosch nehmen?
Niemals kann man sich zurücklehnen, um Gottes Willen. Sondern aber das geht bis zum Wahltag, die Auseinandersetzung. Und es ist in der Tat so, dass es manche gibt, die halt finden, dass die Zuwanderungsquote ein bisschen stark ist. Ja. Und da hast du recht. Übrigens, diejenigen, die schon länger da sind, einen Migrationshintergrund haben, die sagen sie, jetzt bin ich schon da, warum kommen noch neue dazu? Und wir werden noch mehr. Und dann zum Schluss haben wir da ein Problem, die wir da schon jahrelang in Wien leben. Also das kann schon so sein. Ja. Aber das ist jedenfalls ein Punkt, der auf die Wahlen etwas Gutes für einen Einfluss hat. Du hast recht, das sind fast die Hälfte der Wienerinnen und Wiener sind gar nicht wahlberechtigt. Ja. Jetzt ist die Frage, willst du haben, dass das erleichtert wird, die Staatsbürgerschaft? Willst du haben, dass die Staatsbürgerschaft erleichtert wird oder nicht? Ja. Ja, es geht um die Staatsbürgerschaft. Ich bin der Meinung, das ist ein hohes Gut, man muss vorsichtig sein. Die Staatsbürgerschaft ist gebunden an dem, dass man dann wählen kann oder wählen darf. Und ich bin da sehr vorsichtig und zurückhaltend, sage ich mal gleich dazu. Aber wenn der Arbeitsmarkt in Wien dringend Arbeitskräfte braucht und die Wirtschaft die ganze Zeit sagt, bitte, lass mehr rein, ja, damit die dann zu ihren lächerlich geringen Löhnen da die beschäftigen können, dann ist das ein eigenes Thema, das man vielleicht einmal diskutieren sollte. Mindestsicherung bin ich dafür, dass sie einheitlich in ganz Österreich ist und nicht bei den Bundesländern letztlich unterschiedlich ist. Und dass jetzt auch Nichtstaatsbürger in den Gemeindebauten wohnen können, das verdanken wir der Europäischen Union und dem Justizminister Böhmdorfer, der das damals letztlich, das war noch in der Haider-Zeit, durchgesetzt hat. Ja, wir haben schon einmal diskutiert. Ich habe mich jedes Mal, wenn du sagst, das ist falsch, erkundige ich mich, kommt drauf, es stimmt. Weil irgendwie, ich muss sagen, noch habe ich keine Gedächtnisprobleme. Es geht gerade noch. Und das jedenfalls ist so.
Du musst zwischen EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger unterscheiden.
Das ist
ganz wichtig.
Ja,
du kannst nicht an EU-Bürger den Zutritt zur Gemeindewohnung verwehren. Das ist leider EU-Recht. Da müssen wir aus der EU austreten. Das willst du auch nicht.
Ich fürchte.
Aber du kannst selbstverständlich einen Nicht-EU-Bürger, der aus dem Nicht-EU-Ausland kommt, brauchst keine Gemeindewohnung geben. Und für diese Vergabe ist nicht der Böhmdorf und auch nicht die Bundesregierung schuld, sondern der Wiener Bürgermeister ganz allein.
Ich fürchte, dass du nicht recht hast. Nämlich auch die, die nicht in der EU sind, können in den Gemeindebau unterkommen.
Ja, aber ich werde Wiener
einmal,
SPÖ so will.
Ich werde es einmal, ich sage dir was, ich werde es so, wie es im Regierungsprogramm ist, auch das evaluieren und dann können wir noch einmal über das
genauer diskutieren. Ja, da kenne ich mich recht gut aus. Bei Wohnungen und Immobilien ist ja, mein Beruf, da kenne ich mich.
Ja, da bin ich aber froh. Da schaffst du für Wettbewerbs.
Ich erkläre dir den Richtpreis nochmal.
Ja, bitte, ja, das war ganz auskennst. Wichtig. Da kenne ich mich wirklich aus. Ja. Und ich kann nur eins sagen, wenn das stimmt, was du da aufgezeigt hast, dass sie die da verschrieben haben, die Legisten, dann müssen die das schleunigst.
Ja, sie tun
schleunigst.
Sie tun es, weil das die ÖVP nicht will. Und weil der Herr Babler und die Frau Herde das verhandelt hat, sie über den Tisch ziehen haben lassen. Und ein kleines Kurzseminar, damit es alle Menschen verstehen. Es gibt den sogenannten Richtwert. Ja? Das ist aber nicht die vertraglich vereinbarte Miete, sondern die vertraglich vereinbarte Miete, die du quasi zahlst, die besteht nicht aus dem Richtwert, sondern besteht aus dem Richtwert plus Zuschlag. Ja. Zum Beispiel gibt es verschiedene Zuschläge, Lagezuschlag, ja, was auch immer. Ja, ja. Und wenn jetzt ein Vermieter die Preisentwicklung an die Mietgestaltung, nämlich die vertragliche Mietgestaltung, und das haben sehr viele gemacht, an den sogenannten VPI, Verbraucherpreisindex, knüpft.
Was sie machen,
ja, leider. Dann wird er auch jetzt, obwohl der Richtwert fälschlicherweise von der Regierung eingefroren wird, nach der Erhöhung des Verbraucherpreisindex den Zuschlag drauf haben und damit wird die Miete teurer. Da ist noch gar nicht drinnen, wir sprechen noch gar nicht von den Betriebskosten, die sowieso teurer werden. Ja. Und das böse Erwachen, was ich im Moment sehe, ist aufgrund der gelogenen Versprechen des Herrn Babler und der SPÖ, der Babler hat gesagt, die Mieten werden billiger.
Moment, stimmt, was du sagst.
Und jetzt bekommen die Menschen, und ich garantiere dir das, schon jetzt, ich darf bitten, unsere Zuseher, alle, die ihr da jetzt höhere Mietvorschreibungen bekommt, bitte einscannen, fotografieren, kopieren und direkt an den Herrn Babler schicken. Und eine Frage dazu, wieso sinkt meine Miete nicht, sondern sie steigt? Und dann ist es das Beste, dann muss er beantworten.
Ich glaube, dass gute Menschen, daher glaube ich nicht, dass die ÖVP absichtlich das gemacht hat. Wenn sie das absichtlich
ja, über den Tisch sagen,
wenn sie Wahrheit. Politisch das gemacht hat, dann glaube ich, muss das korrigiert werden. Dann waren das die Legisten oder es war die ÖVP. Wer war mit der ÖVP über das verhandelt?
Ja, aber schau,
Jahre und Jahrzehnte lange Debatten über das Mietrecht. Es gehört ein einheitliches Mietrecht in ganz Österreich und die befristeten Mieten gehören abgeschafft. So. Und das ist mit der ÖVP, so wie die benannt ist, nicht möglich. Und wenn die sogar mit der Schlauchernummer kommt oder die Legisten haben einen Fehler gemacht.
Na, oder die SPÖ hat es nicht verstanden, das ist auch möglich. Ne?
Dann
könnte sein. Der Herr Babler, das könnte dann zu hoch gewesen sein.
Ich bin ein Appell machen.
Deswegen habe ich gesagt, super, wir frieren den Richtwert ein.
Darf ich einen Appell machen? Denk, wenn du an den Babler denkst, denk positiv.
Nein, das
üben geht nicht. Das ist unmöglich.
Das
üben. In der Sendung
weil der hat den Menschen so viel versprochen und heute gar nichts.
Aber vielleicht schaffst du das. Das
ist die Babler Selbsthilfe. Gut, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir zurück. Und dann sprechen wir in unserem letzten Teil über 5 Jahre Corona, 5 Jahre Lockdown. Da ist diese Woche das Jubiläum, sofern man das so nennen kann. Ganz kurze Pause, dann sind wir gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Großes Finale mit Peter Westenthaler und Josef Czap. Wie gesagt, 5 Jahre ist es her, eigentlich schon relativ lang, seit wir den ersten Corona-Fall hatten und auch seit wir den ersten Lockdown in Österreich hatten. Da kamen dann ja noch weitere. Herr Czap, nach diesen 5 Jahren, wenn man darauf zurückblickt, welche Fehler wurden gemacht, was hätte man anders machen müssen und was haben wir daraus gelernt oder haben wir überhaupt was daraus gelernt?
Also wenn man da nichts daraus lernt, dann sind wir hoffnungslose Fälle. Also das, ich gehe davon aus, dass man daraus gelernt hat. Ich habe immer kritisiert, dass das ausgleitet in Richtung einer Expertokratie, die da der Politik dauernd irgendwas vorgegeben haben. Ich bin der Meinung, dass man dieses Einschränken der Freiheit in der Bevölkerung vermeiden hätte sollen. Das waren die absurdesten Dinge, wie dass man nicht auf einer Bank gemeinsam im Park sitzen kann oder dass da, also es war, ich bin jetzt noch fassungslos, dass man auch überlegt hat, eine gesetzliche Impfpflicht zu machen. Da war ich immer dagegen. Sondern ich habe mich freiwillig impfen lassen, ja, das ist meine persönliche Entscheidung, andere auch, andere nicht. Aber Impfpflichtgesetz, muss ich sagen, also da bin ich nach wie vor der Meinung, dass das ein schwerer Fehler war, dass man versucht hat, das letztendlich zu beschließen. Dass uns da Medikamente und Impf, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das Impfen ist nur eine Förderung der Pharmaindustrie oder der Baclavit oder diese Medikamente helfen gar nichts. Ich bin einer, der einen pragmatischen Zugang zum Fortschritt in der Medizin und zum Fortschritt bei der medikamentösen Behandlung hat. Man kann nicht grundsätzlich gegen das Impfen sein, es muss immer freiwillig sein. Ja. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und damit weiß ich jetzt etwa die Kleinkinder, dass da ja nichts passiert. Das ist wieder eine andere Diskussion. Aber das, und das hat die Politik verabsäumt. Da hat sie meiner Meinung nach schwere Fehler gemacht. Das hat auch zu gigantischen Demonstrationen geführt. Und würde sagen, im Nachhinein betrachtet, brauchen wir das nicht noch einmal erleben. Wir brauchen nicht den Obergang, den Biedermeierstaat, der dann beschnüffelt, ob sie an Regeln hält, wo man das Impfen erzwingen will und so weiter und so fort. Aber noch einmal, ich mich dreimal impfen lassen, das war herrlich. Die schönste Impfung war die dritte. Ich habe mich so wohl gefühlt, das war fantastisch. Ja. Aber ich muss es nicht wieder haben. Ich sage ja dazu. Es ist jedenfalls so, dass ich ersuche, dass man das versucht, auf einer sachlichen Ebene zu diskutieren, ohne Ängste zu wecken und ohne jetzt, wie soll ich sagen, der Politik zu unterschieben, dass sie bewusst Menschen gefährdet hat. Da bin ich dagegen.
Haben wir die Lehren daraus gezogen aus dieser Zeit?
Nein. Überhaupt nicht. Es wird nach wie vor führt ein völlig ahnungsloses Corona-Regime, die ja nur jetzt in die zweite Reihe zurückgetreten sind, weil es kein aktuelles Thema mehr ist, aber die treten ja sonst überall auf. Diese ganzen Quacksis, die sie uns da erklärt haben aus der Wissenschaft, wie Corona funktioniert und wie es in Wirklichkeit nicht funktioniert hat, die kommen halt dann irgendwie als Lifestyle-Trainer oder sonst wie im Moment im ORF vor. Übrigens ORF, wenn wer wirklich nicht gelernt hat aus dieser Krise, dann ist der ORF. Denn was der jetzt aufführt in den letzten Tagen an Corona-Propagandasendungen ohne Kritik, ohne Einladen von Maßnahmenkritikern, aber so eine Liste von Maßnahmenkritikern, sind alles Professoren, Doppelprofessoren, Doppeldoktoren, die alle an der Universität unterrichten, die schon in Deutschland in den Fernsehsendungen eingeladen wurden. Das sind alles honorige Menschen, die aber die Maßnahmen kritisieren und die auch belegen können, dass sie falsch waren. Lockdowns, Impfpflicht, alles Mögliche. Die werden nicht eingeladen vom ORF. Die laden sie nicht ein. Gestern nicht, weder bei der Frau Stöckel noch bei der Frau Schnabel, mit dem Ergebnis, dass die Zuseher obdran. Wir haben Quotenkatastrophe gestern gewesen. Sowohl die Frau Stöckel, die hat gehabt 15% Marktanteil und noch schlimmer dann das Gespräch, so das tolle Sendung, wo alle miteinander sich abbuseln und sagen, wie toll Corona war. Kein Diskurs, 200.000 Zuschauer mit 15%. Also Katastrophe, schaut da keiner mehr zu. Die Leute schalten ab und der ORF schafft es nicht. Die einzige Sendung, wo wirklich ein Maßnahmenkritiker eingeladen worden wäre, zu dem kann man stehen, wie man will, aber sie haben ihn eingeladen. Wäre im niederösterreichischen ORF gewesen, was ist passiert? Da haben plötzlich die anderen, nämlich die Befürworter der Maßnahmen, abgesagt und dann haben sie die Sendung gecancelt. Ich gehe davon aus, dass die Sendung nachgeholt wird im ORF Niederösterreich, aber auch Zusagen, dass das ordentlich gemacht wird, dass dort vielleicht dann doch irgendein Corona-Maßnahmen-Kritiker eingeladen wird, weil die haben viel Zuschauer. Die haben eine Community und da hast du auch eine gute Quote, wenn du die einlädst, das sei nur dahingesagt. Was passieren muss, ist daher eine Aufarbeitung in einem Untersuchungsausschuss im Parlament. Die Freiheitliche Partei konzipiert das gerade. Ich hab dem Generalsekretär Hafenegger genau zugehört. Das ist ja nicht einfach. Die Regierung hat ja nicht nur ein Regierungsprogramm beschlossen, sondern auch, dass sie das Parlament, um es vorsichtig zu sagen, nicht ausschalten, sondern zu bevormunden. Also in einem Regierungsprogramm steht drinnen, dass die drei Regierungsparteien im Parlament, wenn nur eine gegen einen Untersuchungsausschuss, alle drei anderen auch dagegen stimmen, im Geschäftsordnungsausschuss, wo du da Mehrheit brauchst. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss. Und jetzt kommen wir noch einmal zu den zwei schwersten Fehlern. Der schwerste Fehler war diese Impfung und das war ein Verbrechen an der Menschheit, dass man sowohl international, aber vor allem in Österreich gesagt hat, das ist eine Pandemie der Ungeimpften. Und jeder, der das gesagt hat, sollte eigentlich vor Gericht gestellt werden. Und jetzt bin ich sehr ernst. Ich habe mich nicht impfen lassen, bis heute nicht. Bin stolz drauf. Ich bin wirklich stolz drauf und ich bin mit für alle anderen auch stolz drauf, die sich nicht impfen lassen. Ich bin auch stolz drauf für jene Menschen, die sich impfen lassen und jetzt nicht mehr zur Impfung gehen. Weil dieses Teufelszeug, dieser Dreck, dieser mRNA-Dreck nicht in die Körper der Menschen reingehört. Warum ich da so aktiv bin, ist, weil ich in meiner unmittelbaren Bekanntschaft Menschen habe, die pumperl gesund und nie ein Problem haben, gehabt haben, die auch keine Vorbelastung haben in ihrer Familie und die durch diese Impfung entweder schwerst erkrankt sind oder gestorben sind. Die, wo nachgewiesen werden konnte, dass sie aufgrund der Impfung gestorben sind oder schwerst dauerhaft erkrankt sind. Und das ist kein Spaß, das ist sehr viel Ernst. Und da wird mir keine Aufarbeitung gemacht. Da wird nicht, das verstehe ich nicht, dass das nicht kontrolliert wird. Ich verstehe nicht, dass wir keinen Wissenschaftler, kein unabhängiges Gremium haben, die untersuchen, wie es denn sein kann, dass es in den letzten Jahren eine Übersterblichkeit gab, die keiner erklären kann. Das hängt ja damit zusammen mit diesen Impfungen, das gehört einmal gesagt. Das wird nicht gemacht. Wir haben, letztes Beispiel, 2009 gab es die Schweinegrippe. Und in Schweden war der größte Ausbruch. Ganz Europa sind 50 Millionen Menschen geimpft worden damals, in Schweden sehr viele. Und 7 Jahre später, 2016, gab es plötzlich eine Anhäufung von Fällen der Narkolepsie, das ist eine Schlafkrankheit, eine dauerhafte, wo du ständig müde bist und ständig schläfst. Auch nicht angenehm, grausliche Krankheit. Dass man drauf kommt, das hat man von diesem damaligen Impfstoff, Panremix hat das geheißen, bekommen. Der ist übrigens heute zurückgezogen, ist nicht mehr am Markt. Weißt du, aufgrund wie vieler Fälle dieser Impfstoff zurückgezogen und als falsch erklärt worden ist, 1300 Fälle hat es damals gegeben bei 50 Millionen Geimpften. Wie viele Geimpfte haben wir bei Corona und wie viele Fälle gibt es bei Corona, wo nachweisbar Menschen zu Schaden gekommen sind? Wesentlich mehr. Und da wird nicht aufgearbeitet, da wird derzeit noch immer die Hand drauf gehalten und ich bin für die volle Aufklärung, politisch, parlamentarisch, wer profitiert, wer hat Geld verdient damit, aber auch wissenschaftlich, medizinisch und letztlich auch rechtlich, denn am Ende hat sich der Satz von Sebastian Kurz, den er gesagt hat, bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist, ist heute ein anderer Satz. Bald wird jeder jemanden kennen, der einen Impfschaden erlitten hat. Das ist mittlerweile mehr. Und wenn man sie umhört, dann wird jeder jemanden kennen, der durch diese Impfung einen Nachteil erlitten hat. Und das versuche ich, um aufzuklären. Und da hätte der ORF eigentlich ganz vorne eine Aufgabe. Macht er nicht, wird nicht passieren. Das verstehe ich nicht. Aber vielleicht muss man auch rechtfertigen. Kann auch sein.
Ich bin dafür, dass man das wirklich untersucht. Ich habe einen anderen Zugang als du. Ich bin aber dafür, dass man sich das ganz genau anschaut. Weil es kann ja wieder sein, dass es andere Infektionskrankheiten gibt, wo sehr viele daran erkranken und wie man dann darauf aufgrund der Erkenntnis aus der Corona-Zeit richtig reagiert. Also das ist das, was ich sage. Schau, wir haben es, wie ich Corona gehabt habe, habe ich dann angerufen worden. Das ist damals so üblich gewesen. Ob ich Baklavit will, ob ich dieses Ding, ich sage, was ich habe jetzt gerade 37,3 und ich weiß nicht, ob ich das brauche. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das ist eher sehr teures Medikament, so gewissens, dann lassen sie es. Ich glaube, ich kriege das so auch hin. Und das war problemlos. Ja. Aber schau, es ist, wie soll ich sagen, wenn ich in Länder gefahren bin, wo man Krankheiten bekommen kann, die man besser nicht kriegt, dann lasse ich mich auch impfen, sage ich da ganz ehrlich. Ja. Ich brauche nicht irgendwo Cholera, Pest, Pocken, sonst was. Ja.
Aber die seit 30 Jahren gibt, die ausgetestet sind. Würde mir doch nie eine Impfung spritzen lassen, die gerade einmal 3 Monate getestet wurde.
Sie haben damals behauptet, es gibt Fälle, die helfen, und dann gibt es, wie so oft, Fälle, die nicht helfen. So. Und ich muss da sagen, bei mir scheint es geholfen zu haben, weil es einfach faktisch nicht wirklich relevant war. Aber ob ich jetzt noch einmal große Impforge ansage, das weiß ich
was
nicht.
Was ja viele vergessen haben, ist, dass die Menschen einfach angelogen worden sind.
Das ist
die Geschichte, leider, die Zeit heilt alle Wunden hast und die Zeit macht auch vergesslich. Aber erinnern wir uns doch an die ersten Tage, Wochen, ja Monate, als diese Impfung das Licht der Welt erblickt hat und sie am Markt gekommen ist. Ja? Was hat man damals den Menschen versprochen? Man hat den Menschen, das kann jeder nachgoogeln, versprochen, wenn du dich impfen lässt, kannst du Corona nicht bekommen. Da ist nicht darum gegangen, um schwere Fälle.
Stimmt, weil ich war geimpft und habe es gekriegt.
Genau, nein, viele. Aber da ist nicht differenziert worden, schwere Fälle. Es wurde den Menschen über einen Zeitraum von mehreren Monaten versprochen, wenn du dich impfen lässt, kannst du das nicht kriegen. Das war eine der größten Lügen in der Geschichte der Menschheit. Weil dann haben es die Ersten gekriegt. Und dann hat man davon gesprochen, ja, das ist ein Impfdurchbruch, kann einmal passieren. Und heute redest du mit Menschen, ich kenne überhaupt keinen, der geimpft ist, der es nicht gehabt hat. Ja, das haben wir alle gehabt. Die nächste große Lüge war dieser Lockdown für Ungeimpfte. Wissenschaftlich völliger Humbug. Weil was war, erinnern wir uns zurück, Die Ungeimpften konnten überhaupt nur dann eine öffentliche, ein Amt oder ein Lokal oder was besuchen, wenn sie sich getestet haben, alle zwei Tage. Ich habe mich jeden zweiten Tag testen lassen. Mit diesem Test, den du dann vorweisen hast können, durftest du zwei Tage in ein Restaurant, in ein Gasthaus reingehen. Nicht länger. Aber die Geimpften mussten das nicht. Erst wenn ich geimpft war, und jetzt wissen wir mittlerweile, dass du sie auch kriegen kannst, wenn ich geimpft war und habe es gehabt und bin in ein Lokal reingegangen, habe ich dort massenhaft Leute angesteckt. Wie verrückt kann man überhaupt so eines philosophieren? Weißt du, wer der Hauptverfechter für dieses strenge Corona, für dieses falsche, wissenschaftlich nicht bewiesene, der Herr Bürgermeister Ludwig in Wien, der hat den längsten Lockdown von allen Bundesländern gehabt, nämlich 6 Monate für Ungeimpfte, mit dem Ergebnis, dass Wien die schlimmsten Infektions- und die höchsten Todes- und Schadenszahlen überhaupt hat. Das hat überhaupt nichts bewirkt. Und diese Rechnung kriegt der Herr Ludwig heute am 27. April. Davon bin ich überzeugt.
Weißt du, dass das beim Ludwig deswegen war, weil Wien aufgrund der Altersstruktur und letztlich daher von der Gefährdung her, natürlich da besonders herausgefordert war und deswegen hat er das gemacht.
Einmal, die alten Leute hätten mehr geschützt gehört.
Aber andere Philosophie, über andere Philosophie.
Ja.
Also, aber es war, wie es war. Und ich glaube, dass wir in Zukunft schauen, dass wir das Richtige machen. Aus.
Gut, vielen
Sehr
Dank.
Guter Schluss.
Wir sind am Ende angelangt. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24TV. Und morgen haben wir dann die aktuelle Umfrage und natürlich auch, wie immer am Donnerstag, das Wahlbarometer mit Josef Czap und Peter Westenthaler. Für heute sind wir am Ende angelangt. Wie gesagt, gleich geht es hier aber weiter mit dem aktuellen Programm.